Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2.
Der Monatsgast Kultur in Reflexe ist heute Sabine Schaschl. Die Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin Sabine Schaschl, geboren 1967 in Österreich, ist seit 2001 Direktorin des Kunsthauses Basel-Land in Muttenz. Als letztes zeigte sie dort die Ausstellung über die Metapher des Wachstums. Als Freiberuflerin hat Sabine Schaschl zahlreiche Ausstellungen kuratiert. Sie schreibt regelmäßig über zeitgenössische Kunst und lehrt an diversen Bildungseinrichtungen. Im Gespräch mit Felix Schneider erzählt sie von ihrer kulturellen Agenda des Monats.
Sabine Schaschl, herzlich willkommen. Es gibt so familiäre und individuelle kulturelle Gewohnheiten. Zum Beispiel in der Kanalisierung der Aufmerksamkeit, dass man also eher Theater verfolgt als Film oder umgekehrt zum Beispiel oder bestimmten Sendern treu bleibt. Gibt es das bei Ihnen auch?
Das gibt's bei mir auch, ja. Ich bin dem österreichischen Radio und Fernsehen noch immer treu geblieben, obwohl ich schon seit 10 Jahren in Basel bin. Und dann gibt's natürlich noch die Buchwelt, die Literatur Österreichs, die ich auch nach wie vor verfolge. Nicht zuletzt, also gerade mit dem Buch von Maya Haderlapp, die ja den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat. Ist mir eine Geschichte, die mir sehr nahe gegangen ist, weil sie eben schlussendlich auch der Geschichte meiner eigenen Familie sehr ähnlich ist.
Das müssen Sie uns erklären. Da haben wir schon das erste Thema gefunden. Das scheint ja ein Kulturevent für Sie gewesen zu sein.
Das Buch war in der Tat sowas wie ein ziemliches Event für mich, weil ich komme natürlich aus einer Familie, wo das Slowenische ein Minderheitenproblem ist. Also ich komme aus einer Kärntner Slowenenfamilie und das bedeutet so viel, dass mein Vater unter Hitlers Zeiten ausgesiedelt worden ist, also 1942. Und seine Familie auch von der SS abgeholt worden. Man hat die in Züge geschleppt und hat die dann zunächst nach Polen, nach Stettin und dann nach Eichstätt gebracht, dort in Arbeitslager abgefertigt, Männer und Frauen getrennt. Mein Vater war damals noch ein Kind von 12, 13 Jahren, mein Onkel ein Jahr älter. Und das ist natürlich eine Geschichte, die die Familie sehr stark geprägt hat. Die sind dann am Ende des Krieges von den Amerikanern befreit worden und durften wieder zurück in ihr Haus nach Seidolach. Das ist ein ganz kleines Dorf inmitten in Südkärnten. Die nächstgrößere Stadt heißt Verlach und die ist auch nicht bekannter. Und die nächstgrößere heißt Klagenfurt und die kennt man dann nicht zuletzt vom Ingeborg-Bachmann-Preis. Und wenn es dann so die Literatur gibt, wie das Buch jetzt von Maya Haderlapp, dann findet man endlich auch mal so ein bisschen eine Antwort darauf, warum die Geschichte der eigenen Familie eigentlich immer in leisen Flüsterton erzählt worden ist oder warum man so Worte wie in den Wald gehen ganz was anderes bedeuten kann, als ein Picknick im Wald zu machen. Dieses Buch ist mir wirklich sehr nahe gegangen und hat also diese ganz persönliche Verbindung.
In dem Buch ist es ja, glaube ich, so, dass die Erzählerin nachforschen muss. Also die Geschichte liegt nicht auf der Hand. Die Geschichte muss recherchiert, muss eruiert werden. Es wird nicht drüber gesprochen. War das bei Ihnen auch?
Also das stimmt so nicht ganz. Sie erlebt sie im hautnah, weil der Vater in ihrem Roman, also ich glaube, es ist ja ein sehr realistischer Roman.
Das heißt autobiografisch.
Autobiografisch, ich denke. Ich habe das aber jetzt nicht recherchiert, weil ihr Vater effektiv vor den Partisanen geflohen ist und dass sie mit Mühe und Not überlebt hat und also wirklich schreckliche Sachen erleiden musste. Und also immer noch unter diesen ganzen Geschichten, also auch Jahre später, nachdem der Krieg zu Ende ist, ihn das noch sehr verfolgt. Also es gibt es ganz klar, dass es da um ein Trauma geht und dass sich weiter verfolgen lässt auf die nächste Generation. Also Maya Haderlapp als Erzählerin, als Kind erleidet eigentlich sehr vieles als Nachwirkung von dem, was ihrem Vater passiert ist. Ihre Mutter war die, die quasi relativ ohne größere Verletzungen da rausgekommen ist, aber der hält man genau das vor, dass sie hat ja nie etwas Böses erleben müssen und man kümmert sich eigentlich gar nicht darum, was die Mutter durchgemacht hat. Die musste einfach den Vater ertragen und der Vater war einfach derjenige, der ständig jetzt irgendetwas, entweder sich halb zu Tode getrunken hat oder sich umbringen wollte und einfach immer in der Vergangenheit lebte, immer von Partisanen verfolgt war, von den Nazis verfolgt war und selbst als der Krieg zu Ende Freunde waren, waren es dann nicht mehr die Nazis, sondern es waren schlichtweg die Nachbarn, die es ihm übel genommen haben, dass er zu den Partisanen gegangen ist.
Und was haben Sie jenseits noch von der Deportationsgeschichte an eigenem gefunden in dem Buch, gerade in den Sachen Verarbeitung, darüber reden?
Also ich kann mich immer erinnern, dass meine Eltern, als die von den Partisanen gesprochen haben, haben die also immer wirklich geflüstert. Und ich habe eigentlich nie verstanden, A, warum flüstert man? Und B, habe ich auch nie verstanden, warum die Partisaner nicht einen besseren Stellenwert haben. Schließlich haben die ja gegen das Nazi-Regime gekämpft.
Ja, wäre jetzt auch meine Frage. Ja.
Und in dem Fall waren halt die Nazis Österreicher und die Nachbarn, die unmittelbaren Nachbarn. Und es war auch so, dass das Haus meiner Eltern beispielsweise, man hat da Deutsch-Kärntner angesiedelt, also in der Meinung, man will dieses Kärnten ein bisschen besser eindeutschen. Und im Endeffekt kamen dann angeblich, laut Familienerzählung, die Partisanen eben aus dem Wald und haben denen angedroht, wenn sie nicht verschwinden würden, würden sie sehr bald erschossen werden. Und daraufhin hat diese deutsch-kärntnerische Familie die Flucht angetreten und als dann die Befreiung stattgefunden hat durch die Amerikaner, die Familie meines Vaters wieder zurück in das Haus, das natürlich leer geplündert war zu dem Zeitpunkt, aber so war ein Rückkehren überhaupt möglich. Ja.
Gut, so viel zu diesem ganz unerwarteten Thema, das haben wir vorher nicht abgesprochen über Jahadalabs Roman. Nun hatten Sie mir aber noch andere kulturelle Erfahrungen eines Monats versprochen.
Ja. Ich bin natürlich tatsächlich jetzt völlig abgedriftet. Versprochen hatte ich, dass ich gerne über Philipp Ross reden würde. Der mich jetzt auch, ich hatte das Glück, dass ich ein Aufenthaltsstipendium an der Casa Cialina auf der Insel Elba genießen durfte und durfte da einige Bücher einstecken. Und unter anderem war da ein Philipp Ross Buch dabei mit dem Titel Gegenleben. Und das ist ein Buch gewesen, das sehr schnell nicht nur den Tag verschlungen hat, sondern auch die Nacht. Und ich bis zu meiner Abreise nicht so recht wusste, ob ich das jetzt eigentlich ziemlich gut finde oder nur mäßig gut oder es hat mich auch ein bisschen geärgert. Und am Ende habe ich doch beschlossen, das ist eigentlich so ein komplexes Buch, ich muss das unbedingt wieder mit nach Hause nehmen. Ich hätte es sonst der großen Bibliothek in dieser Villa gestiftet, aber das musste wieder zurück mit mir. Und ich denke mal, um jetzt vielleicht einen kleinen Bogen zurück zu diesem Eingangsexkurs zu spannen.
Zu dem Kärntner-Slowenen-Exkurs.
Die Verbindung ist sicherlich darin, dass auch im Philipp Roth-Roman geht es ja schließlich darum, dass es irgendwo eine Identitätssuche gibt. Es gibt eine Suche nach den Wurzeln. Allerdings, die Hauptfiguren da sind jüdische Menschen, zwei Brüder. Und da geht es irgendwann mal in dem Buch, eigentlich so im dritten Drittel, geht es dann irgendwo darum, was heißt es eigentlich, Jude zu sein? Und ich denke, so diese Fragestellung, das ist natürlich, wenn man diesen Familienbezug hat, den ich habe, dann heißt es auch, was heißt es, Kärntner Slowenin zu sein? Ich habe ja das eigentlich nie bewusst nach außen getragen, auch nicht bewusst weggelassen. Es war einfach etwas, ich habe das nie großartig hinterfragt. Aber eben dann mit einem Buch wie Gegenleben ist diese Frage auch bei mir nochmals aufgetaucht. Ne?
Was ist denn genau die Parallele? Also Identitätssuche ist ja noch ein sehr großes Fass. Also natürlich, klar, das ist eine jüdische Identitätssuche, genau, zwischen Diaspora und Aliyah, also Einwanderung in Israel. Und bei Ihnen sind es die Kärntner Slowenen. Wo sind da Parallelen?
Ich glaube, dass die Parallele ist also zum einen mal wirklich die Frage, was bedeutet es, das zu sein, wo man herkommt? Also egal, welche Kultur und welchen kulturellen Background man hat.
Inwiefern die Vergangenheit
einen ausmacht in der Gegenwart und auch die Frage, was man damit macht. Was macht man in der Gegenwart mit dem, wo man eigentlich herkommt? Und das ist ja schon etwas, was in dem Buch von Philipp Ross gleich mehrfach abgehandelt wird, weil er sich da so wunderbar in den Geschichten so ineinander spinnt. Also man hat in den Geschichten gleich immer mehrere Möglichkeiten, was man mit diesem Ausgangspunkt, mit dem kulturellen Ausgangspunkt, wo man herkommt, und der Wurzel und der Identitätssuche, was man damit eigentlich machen könnte. Es gibt ein paar, wenn man so will, Gegenleben-Vorschläge, wobei die bei ihm jetzt eigentlich weniger als Vorschläge abgehandelt werden. Es ist natürlich ein Roman. Und ich habe mich immer wieder gefragt, inwiefern das dann nicht doch etwas sehr Autobiografisches, autobiografische Züge trägt. Ich habe also vor allem, also jetzt muss man vielleicht doch ins Buch langsam einsteigen.
Ja, also man muss ein bisschen eine Information über das Buch schon geben, ja.
Eine erste Geschichte ist eigentlich so eine Geschichte zwischen zwei Brüdern. Es geht den Henry Zuckermann und den Nathan Zuckermann. Henry Zuckermann ist ein Zahnarzt in Amerika, der hat eine Praxis. Henry Zuckermann ist verheiratet, spricht aber nie besonders gut von seiner Frau. Henry Zuckermann hatte irgendein Herzleiden, muss dann diese berühmten Beta-Blocker nehmen. Und Henry Zuckermann hat plötzlich ein Riesenproblem, er ist impotent. Und seine Zahnarztgehilfin, die ihn auch jeden Abend einen bläst, bevor er nach Hause geht zu seiner Frau, das funktioniert alles plötzlich nicht mehr.
Also, und er ist 39 Jahre alt.
Er ist 39 Jahre alt, so ein typisches Alter, so eine männliche Midlife-Crisis-Alter. Das ist ja etwas, was Philip Roth immer wieder in seinen Büchern hat. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich mich auch kurz geärgert habe, weil ich mich immer gefragt habe, meine Güte, kann dieser Philip Roth nicht mal andere Figuren entwickeln oder müssen die immer aus der männlichen Midlife-Crisis herauskommen? Vor allem gibt es da so detailreiche Schilderungen dann von der Zahnarztassistentin, die er ganz schön typisch so Wendy heißt. Und die Wendy hat dann den unglaublichen Mund und mit diesem unglaublichen Mund vollführt sie wahre Kunststücke. Und diese Kunststücke, die Wendy hier vollführen kann, wird dann plötzlich so zur Frage, ja, stelle ich mich jetzt einer fünffachen Bypass-Operation, nur damit ich die Beta-Blocker nicht nehmen kann und der Libido wieder voll Lauf lassen kann? Das ist die große Frage, die sich Henry Zuckerberg so im ersten Kapitel auf einmal
Zuckermann,
stellt.
Ja.
Zuckermann, Entschuldigung. Und dann konsultiert er seinen Bruder. Da taucht er erstmals auf und der liebe Nathan Zuckermann, der ist Schriftsteller. Und da hat man bereits erstmals die Vermutung, das könnte irgendwie so ein kleiner Seitenwink sein, vielleicht zu Philip Roth selber. Und der Bruder sagt dann, du wirst doch nicht dein Leben riskieren. Also ähnlich klingt auch seine Frau, die hat sich schon längst damit abgefunden, dass da in Sachen Sexualleben nicht mehr wahnsinnig die Post abgeht, sondern dass das halt irgendwie nach 18 Ehejahren irgendwo eingeschlafen ist. Sie weiß natürlich nichts von der schönmundigen Wendy. Und als Nathan Zuckermann dann hört, dass sein Bruder sich dieser sehr gewagten Operation unterziehen will, da kommen eben erste Zweifel. Aber die Zweifel beziehen sich jetzt nicht nur auf die Operation, sondern langsam entwickelt sich da auch so eine Geschichte in die Vergangenheit. Und man erfährt, dass Henry Zuckermann einstmals eine große Liebe hatte. Und was ich sehr schön fand, diese große Liebe war Maria und kam aus Basel.
Das erste Kapitel heißt sogar Basel.
Heißt sogar Basel, genau. Fakt ist, dass der Henry Zuckermann dieser großen Liebe nicht nachgegangen ist. Er hat sich einfach mit Wendys etc. begnügt. Und jetzt nun quasi vor dieser großen Entscheidung stehend, Operation oder impotent bleiben, sagt ihm Nathan, du wirst doch nicht für diese Wendys dieser Welt diese Operation wagen. Er hat die Operation gewagt und das Buch ist sehr interessant, weil einmal stirbt er kurz, um im nächsten Kapitel gleich wieder aufzuleben. Also im nächsten Kapitel erfährt man dann, wie der Henry Zuckermann, also der im ersten Kapitel kurz mal gestorben ist, dann eigentlich die Operation überlebt hat und eine riesen Depression kriegt und dann aufgrund dieser Depression seine Frau ihm vorschlägt, er soll doch mit ein paar Freunden in den Nahen Osten fahren. Dann fährt er dorthin, kommt dann mit einer viel größeren Depression zurück und hat dann schließlich die Idee, nach Israel zu gehen. Und das macht er dann. Er verlässt innerhalb von 3 Wochen Zahnarztpraxis alle Wendys der Welt und sitzt mitten in Israel. Und dann aber ausgerechnet landet er bei einem extremistischen Zionismusanhänger. Er landet da auf einer Siedlung in Hebron und lernt Hebräisch.
Also er landet bei einem ganz militanten Siedler.
Ganz genau.
Ist irgendwie so eine Figur, die diesem Halbterroristen Jabotinsky nachgebildet ist wohl. Ne?
Ganz genau.
Der mit der Pistole rumläuft und in Hebron versucht, Konflikte zu schüren. Also es ist schon extrem.
Ja. Und dann kommt eben der Bruder wieder ins Spiel, der geht nämlich Henry besuchen und will ihn eigentlich fragen, was denn eigentlich los sei. kommt dann dort an und wird sofort gefragt, wieso er, der große Schriftsteller, als Jude außerhalb Israels lebt und warum er noch dazu eine nicht-jüdische Frau hat. Und das sei ja alles ganz schlimm und das geht ja gar nicht. Und es entpuppt sich in diesem Treffen einfach relativ viel Konfliktpotenzial, sowohl zwischen den beiden Brüdern. Man erfährt aber auch einiges über Israel.
Und warum interessiert Sie das jetzt? Ich meine, man könnte ja sagen, also was geht Sie die Frage an, ob jetzt Diaspora oder Aliyah, also irgendwo in der Welt leben oder nach Israel gehen? Es ist eine Auseinandersetzung mit dem Zionismus, der man ja schon auch anmerkt, dass es eine 70er, 80er Jahre Auseinandersetzung ist. Das hat sich, glaube ich, die Diskussion schon verändert. Jetzt könnte ich einfach mal fragen, was geht Sie das an?
Das ist eine sehr gute und passende Frage. Es hat tatsächlich damit zu tun, dass ich seit einem Jahr daran bin, mehrere Ausstellungen vorzubereiten im Rahmen dieses Festivals Culturescapes. Und da steht Israel als Gastland im Fokus. Und das hat mir natürlich einiges an Kopfzerbrechen bereitet, weil zum einen mag ich es nicht besonders gern, wenn man wie so ein Land herausgreift und dann, voilà, das ist die Kunstszene des Landes, vorstellt. Also da, das ist, finde ich, schwierig, wenn man von außen kommt, in ein Land eindringt. Man hat meistens immer sehr kurz Zeit und dann kommt man wieder nach Hause und sagt, voilà, das ist jetzt Israel. Das wollte ich ganz bewusst nicht machen. Ich war zweimal kurz in Israel im Zuge dieser Vorbereitungsreisen und habe danach noch weniger verstanden als davor, beziehungsweise fand alles noch viel komplizierter und viel komplexer. Und deshalb hat mich auch dieses Buch eigentlich sehr stark interessiert und auch vor allem diese Passage, wo diese beiden Zuckermann-Brüder aufeinander geraten, die wildesten Vorwürfe zwischen Diaspora-Juden und amerikanischen Juden und was bedeutet es, Jude zu sein. Das ganze Bild kommt ins Wackeln und Nathan geht wieder zurück nach England, gerät aber dort dann mit seiner Frau in einen Riesenstreit, weil er draufkommt, dass seine Schwiegermutter eigentlich eine totale Antisemitin ist und plötzlich kommt er auch drauf, es ist für ihn wichtig, als Jude existieren zu können. Und wenn er mit einer Frau zusammenlebt, die das nicht akzeptiert, es wird dann plötzlich doch zu einem Problem für ihn.
Sie haben gesagt, das Bild käme ins Wanken oder ins Wackeln. Welches Bild?
Also ich muss gestehen, ich hatte kein sehr klares Bild von Israel. Ich dachte nur, Wahnsinn, das ist ein gefährliches Land und man kennt die Orthodoxen, man kennt die weltlichen Juden und ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, was mich erwarten wird. Und ich wurde aber schon im Vorfeld jedes Mal irgendwie auf dieses Politische angesprochen. Also es war irgendwie sofort klar, man erwartet von mir, eine politische Ausstellung machen zu müssen. Also bevor ich überhaupt noch einen Fuß nach Israel gesetzt habe. Und ich muss sagen, das war niemand in Israel, der diese Erwartungshaltung geschürt hat, sondern das waren wirklich die Leute, die mich umgeben haben jetzt in der Vorbereitung für die Reise. Von den Künstlern selbst, bei der ersten Reise ist eigentlich wenig Politisches gekommen. Die waren eigentlich ganz normale Künstler, wie auch sonst irgendwo auf der Welt, die versuchten, ihre Kunst zu vermitteln. Wenn man ein bisschen gegraben hat an der Oberfläche, dann ist natürlich schon klar geworden, dass eine politische Grundhaltung dazugehört. Schließlich sind das Künstler, die in Israel leben und die auf das reflektieren, was der Alltag ihnen bietet. Also dieses beispielsweise dieses ständige irgendwo in einer gewissen Angst zu leben, die Grenzen nicht wirklich verlassen zu können, nicht wirklich willkommen zu sein oder überhaupt das Land, das sehr eng ist, wo man nicht wirklich raus kann. Das sind so Themen gewesen, die sehr schnell da waren und wo man auch sehr schnell sagen konnte, das könnte so oder so in den Kunstwerken wiedergefunden werden.
Wir haben am Anfang über das Problem gesprochen, wie weit bestimmt die Vergangenheit die Gegenwart, die Identität einer Person in der Gegenwart. Mhm. Und das würde mich jetzt für diese israelischen Künstler interessieren, wenn Sie sagen, die sind auf den zweiten Blick durchaus politisch. Auf den ersten Blick sind sie auch nicht so viel anders als andere Künstler. Sie wollen ihre Kunst an den Mann oder an die Frau bringen. Aber auf den zweiten Blick schon. Ist das denn das, was man da bei Philip Roth begegnet, nämlich die jüdische Vergangenheit? Also das sind ja hier alles Probleme bei Philip Roth eigentlich der Juden. Und es gibt eigentlich da kaum Israelis, sondern es gibt Juden in Israel und es gibt Juden in Amerika. Mhm. Wenn diese Künstler heute in Israel ihre politische Seite hervorholen, was ist das? Ist das auch immer noch diese Vergangenheit, die sehr stark ihre Gegenwart bestimmt, oder ist das eher die Gegenwart, die israelische Gegenwart und das Problem Palästinenser heute?
Ich glaube, es ist beides. Es gibt einerseits so eine gewisse, ich sag mal, Symbolsprache, die in der Vergangenheit schon als solche lanciert wurde. Also zum Beispiel Olivbäume oder Zypressen. Das sind Bäume, jetzt sind es halt gerade mal Bäume, denen man eindeutig als jüdische Geschichte zuordnet. Oder die Jaffa-Orangen. Das sind einfach so Elemente oder das sind Sachen, die sie im Alltag umgeben hat schon lange, und das kriegt so was Historisches, das, damit wird wie auch gearbeitet, also nicht nur, aber die zeitgenössischen Künstler, da finde ich, die gehen natürlich viel stärker auf die aktuelle Politik ein. Und da ist einfach so die, wirklich diese unglaubliche Frage, was macht man mit Palästina, wie kann man in Frieden leben? Also für die meisten israelischen Künstler ist es ja beispielsweise sehr wichtig, die versuchen ja zumindest in ihrer Arbeit durchwegs diesen Frieden zu schaffen. Oder für sie wäre es wichtig, wenn man mit Palästina in Frieden leben könnte.
Klar, aber das ist ja dann mehr eine gegenwärtige politische Frage. Dass, also zwischen Frieden, zwischen Israelis und Palästinensern ist nicht eine primär eine jüdische Frage.
Ne, ganz genau.
Natürlich dann irgendwo schon auch, aber primär zunächst einmal ja nicht.
Absolut richtig, ja.
Verstehen sich die denn als Juden in Israel oder als Israelis?
Das ist eben, das ist eine komplizierte Frage. Ich habe immer versucht, außen ein bisschen rauszukriegen, was sind die Fragen, die Sie sich stellen und was sind die Fragen, die die Künstler beschäftigt. Mhm. Und natürlich sagen sie alle, sie leben in Tel Aviv und sie sind Israelis. Mhm. Das werden sie vordergründig sagen. Aber es gibt dann irgendwo natürlich, also eine hat es zum Beispiel mal recht schön auf den Punkt gebracht, sie hat gesagt, wenn sie im Ausland ist, dann ist sie wieder mehr Jüdin, als wenn sie im Inland ist. Und ich denke, das ist etwas schon. Also natürlich, das ist kulturell da, das ist kulturell irgendwie mitgeprägt. Aber die zeitgenössischen Künstler, die wollen natürlich weltoffen sein, die sind Israelis und die sind in der, die sind im Alltag und in der Gegenwart verankert.
Ja. Ja, Sabine Schaschl, die Leiterin des Kunsthauses Basel-Land, ist hier unser Monatsgast Kultur in Reflexe und sie erzählt von einem kulturellen Erlebnis, das heißt Reise nach Israel. Als Reiseführer hat ihr Philip Roth gedient. Reiseführer ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, Frau Schaschl. Sie haben vorher erwähnt, dass ausgerechnet der Olivenbaum ein jüdisches Symbol sei, aber das ist doch ebenso ein palästinensisches.
Für die Palästinenser ist es ein palästinensisches Symbol, für die Israelis ein israelisches. Also, aber es geht immer darum, dass so alt wie dieser Baum schon ist und dieses Gewinnen von Nahrung aus diesem kargen Boden, das Überleben, das nehmen sie alle mit, egal von welcher Seite sie kommen, sie greifen in den gleichen Symboltopf.
Womit wir wieder bei dem Problem wären, wie weit bestimmt die Vergangenheit die Gegenwart, auch die, bis hinein in die Symbole. Welche Kunst haben Sie denn da angetroffen und welche wollen Sie denn privilegieren, indem Sie sie herholen? Also was hat Sie da beeindruckt?
Ich habe insgesamt 7 Positionen ausgewählt, wobei ich eben ganz bewusst dann beschlossen habe, dass ich keine Gruppenausstellung mache, sondern wirklich jede einzelne Position als Position zeige. Ich habe einen Fotografen, Sharon Yahari. Das ist genau das, was ich früher meinte, der ist sehr hintergründig. Er zeigt 3 wirklich sehr subtile Fotos beispielsweise und man sieht diese Staubwolken. Und unser einer denkt natürlich sofort, oh Gott, da gab es ein Attentat. Und wenn man genauer hinschaut oder mit dem Künstler spricht, gab es da schlichtweg ein Haus, das abgerissen worden ist. Und diese Staubwolke zieht sich durch die Straßen durch und kreiert eigentlich, man sieht wirklich noch die Wolke. Aber das ist sehr schön, so der Fremdblick. Und wenn wir, sobald wir wissen, israelischer Künstler, wir denken sofort an Attentats. Und für ihn ist es einfach, er hat selber mal von einem Korn, das in der Luft liegt, gesprochen, das sich mit dem Korn des Fotografen, also der Kamera des Abzuges, trifft. Und dass man das vor allem in Israel sehr viel hat, weil es dort sehr viel Sandstürme gibt oder eben Korn im weitesten Sinne.
Das ist interessant. Also Ihre Assoziation war auch zunächst einmal Staubwolke, aha, da hat's geknallt.
Sofort. Das sind einfach die medialen Bilder, die man im Kopf hat, wenn man von Israel redet oder Palästina. Man hat sofort den Konflikt im Kopf. Und da bin ich auch nicht davor gefeit gewesen. Deshalb fand ich auch diese sehr subtile Fotografie unglaublich passend, um sich selber letztlich zu entlarven mit seinen eigenen Vor-Images oder Bildern.
Und wie ist es Ihnen selbst dabei gegangen? Sind Sie von diesem Voreinstellung, dass sozusagen immer der Konflikt abgebildet wird, weggekommen?
Ich bin weggekommen. Also ich war ehrlich gesagt sehr froh, dass ich den Konflikt nicht illustrieren musste oder ich wollte das auch nie. Mir persönlich gefällt das gut, wenn es dann immer eine zweite Schicht hat, die sozusagen es dem Besuch, der Betrachter ermöglicht, das zu sehen, wenn man will. Wenn man nicht will, sieht man eben eine Straße, in der sich eine Staubwolke durchbahnte. Und das fand ich viel reizvoller, wenn man die Möglichkeit offen lässt und es nicht zu diktiert.
Welches sind denn Ihre Erfahrungen mit dem israelischen Alltag gewesen?
Die Erfahrungen mit dem israelischen Alltag waren eigentlich sehr ähnlich wie ein Alltag hier. Also ich muss natürlich sagen, ich war hauptsächlich in Tel Aviv und Tel Aviv ist irgendwo sehr, sehr westlich natürlich. Es hat eine wunderbare Essens- und Ausgehkultur, es hat eine Strandkultur. Aber ich glaube, erst wenn man hinter diesen so für Touristen mal wichtigen Zonen schaut, dann wird es wahrscheinlich etwas anders, nicht? Also weil da entspinnt sich dann ein Familienleben und dieses Familienleben hat natürlich religiöse Komponenten und da kommt was anderes rein. Ich habe auch Freunde, die mir erzählt haben, dass sie sofort gefragt, also Männer, die gefragt worden sind, ob sie denn Israelis seien von Frauen und in dem Moment, wo sie das verneint haben, die Frauen sofort wieder gingen. Also die waren auf der Suche nach einem israelischen, eigentlich nach einem jüdischen Mann.
Ja. Ja, ich frage das auch auf dem Hintergrund eben von Philip Roth Gegenleben, denn der Nathan Zuckermann erlebt ja schon auch in Israel diese Ruppigkeit und diese Direktheit. Ja. Und da ist er von England und USA kommen doch etwas erstaunt. Nicht? Man diskutiert da schon etwas anders. Haben Sie das auch empfunden, dass es härter, direkter, auch wirbeliger ist?
Also ich muss sagen, mir persönlich ist das nicht passiert. Also ich, was ich aber auf den Kunstbetrieb zurückführe. Also es gibt vielleicht ein paar Leute, die als einfach ein bisschen strenger daherkommen, aber meine Güte, wenn jemand ein Haus leitet, muss man auch manchmal streng sein. Also das hat jetzt,
glaube ich. Sie müssen es wissen, Sie leiten selber eins.
Ich bin manchmal auch streng. Das hat eben nichts mit Israel zu tun. Also mir persönlich sind alle Künstler sehr, sehr nett begegnet. Also zwar alle etwas gestresst, wie auch Künstler hierzulande. Ich glaube, der Unterschied ist, dass die einfach viel, viel länger Militär machen müssen. Das heißt, bevor die anfangen zum Studieren, sind die alle schon älter als hierzulande unsere Studenten und bringen dadurch ein bisschen eine andere Reife mit. Auch ein anderes politisches Bewusstsein, weil das kriegt man natürlich im Militär mit. Man hat ständig etwas zu verteidigen.
Ja, Sabine Schaschl, eine Frage noch, meine letzte. Einfach nach einem Eindruck aus Israel, den Sie noch loswerden möchten.
Ich denke, also mich hat vor allem die Kunstszene wirklich sehr beeindruckt. Ich habe viel mehr interessante Künstler gefunden, als ich erwartet habe. Und das war durchweg sehr positiv. Ich habe sehr viele interessante Fotografen gefunden, das ich in der Regel nicht so leicht finde. Also es ist auch bezeichnend, dass ich jetzt erstmals auch einen Fotografen zeige. Und ich habe auch immer gedacht, dass die interessantesten israelischen Künstler alle längst Israel schon verlassen haben. Ich habe auch schon zwei davon ausgestellt, die leben beide in Berlin und war dann dementsprechend wirklich sehr positiv überrascht, in Israel selbst wirklich sehr viele gute Künstler zu finden.
Nun haben Sie es mehrmals angedeutet, Frau Schaschl, Sie dürfen zum Schluss der Sendung doch explizit Reklame machen für Ihre Ausstellung. Wann geht's los?
Die Eröffnung ist ausnahmsweise an einem Sonntag, und das ist der 19. September, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Und das geht sowohl an zwei Orten los, also in unserem Stamminstitution in Muttenz im Kunsthaus Basel-Land und erstmals eben auch am Dreispitz. Ich glaube, man sagt in der Schweiz im Dreispitz. Da dürfen wir nun erstmals einen Raum bespielen und wir hoffen ja, dass wir dann irgendwann gesamthaft dorthin ziehen werden.
Am Dreispitz, im Dreispitz, wie auch immer. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Frau Schaschl.
Dankeschön.
Sabine Schaschl, Leiterin des Kunsthauses Basel-Land in Muttenz bei Basel, war unser Monatsgast Kultur. Felix Schneider hat sie befragt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.